Im Jahr 2013 starben in Deutschland 1002 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Wo liegen die Ursachen für diesen Anstieg?
Es gibt tatsächlich einen leichten Anstieg im Gegensatz zum Jahr 2012. Der beträgt, ich glaube, 3 oder 4%, bin mir nicht ganz sicher jetzt im Moment. Aber wo man kritisch drauf gucken muss, ist das hohe Niveau an Drogentodesfällen für ein Land wie Deutschland, was eine eigentlich gut entwickelte Drogenhilfestruktur hat, dass dennoch so viele Menschen hier sterben. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, sind 2/3 der Drogentoten Opiatkonsumenten, also Leute, die Heroin oder eben Methadon und andere Opiate nehmen. Und ganz viele sind an Überdosen gestorben. Und da haben wir nicht genug Hilfsangebote, die für so einen Fall eingreifen können. Also wie zum Beispiel Drogenkonsumräume oder Naloxon-Projekte.
Drogengebrauch wird schnell zu Drogenmissbrauch deklariert. Wäre ein verantwortungsvoller und sozial verträglicher Konsum harter Drogen möglich?
Also es gibt Leute, die durchaus auch Heroin und auch andere Substanzen, ich sag mal, kontrolliert gebrauchen. Das ist natürlich nicht einfach, weil natürlich illegale Substanzen, insbesondere auch Heroin und Kokain, so angelegt sind, dass sie natürlich eine Abhängigkeit und eine Sucht fördern. Allerdings gibt es Menschen, die das durchaus hinbekommen. Ich bin der Ansicht auch, dass es schwierig ist, unter den Bedingungen, die wir jetzt hier haben, nämlich unter den Bedingungen der Kriminalisierung, ich sag mal, einen sozialverträglichen Drogengebrauch hinzubekommen. Man kann mit dem Konsum nicht offen umgehen und das ist, glaube ich, eine Grundlage, um sowas überhaupt hinzubekommen, dass man nicht lügen muss und damit offen umgehen muss und das ist unter den Bedingungen, die wir hier haben, nicht möglich.
Menschen in allen Gesellschaftsschichten nehmen Drogen, doch die Studien und Statistiken scheinen niemanden zu erfassen, der mit Drogen glücklich lebt und zurechtkommt. Die Stigmatisierung als Drogensüchtige im Elend betrifft eher die sogenannten Unterschichten. Angeblich führen Probleme und schwache Persönlichkeiten zum Drogengebrauch. Doch Münchens kokschnupfende Schickeria schnupft im Glamour-Image. Sogar in den Toiletten des Bundestags wurden im Jahr 2000 Spuren von Kokain entdeckt. Wann ist Drogenkonsum ein Problem und wann normal?
Also ich glaube, Drogenkonsum ist immer dann ein Problem, wenn es nicht gesellschaftlich akzeptiert ist. Also zum Beispiel, wenn man mal auf das Thema Alkohol guckt, wir haben viel mehr Alkoholtodesfälle als Drogentodesfälle. Aber Alkohol ist eine kulturell integrierte Substanz, ist anerkannt von allen als Genussmittel. Ich finde, es wird viel zu unkritisch eben da drauf geguckt. Aber Alkohol zu konsumieren, zumindest im sozialverträglichen Rahmen, ist überhaupt kein Problem. Während wenn Sie oder ich unseren Freunden oder Bekannten offenbaren, dass wir Heroin oder Kokain oder andere Substanzen nehmen und das auch ab und zu tun, um halt auch ein Rauschgefühl zu kriegen, werden wir sicherlich viel Kopfschütteln und Abneigung ernten. Und ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, dass es schnell zum Problem wird, wenn Menschen A, nicht darüber Bescheid wissen und wenn es B, nicht kulturell integriert ist in die Gesellschaft.
Gerade findet der Kampf um die Legalisierung von Cannabis in Bayern statt. Wie stehen Sie zur Idee der Legalisierung harter Drogen?
Man muss einmal den Begriff Legalisierung erklären. Legalisierung heißt nicht, also für uns zumindest nicht, also für die Deutsche AIDS-Hilfe und für das YES-Netzwerk als betroffenen Organisation heißt Legalisierung nicht, dass Drogen überall erhältlich sind, sondern für uns bedeutet Legalisierung eigentlich Kontrolle. Also dass der Staat Kontrolle ausübt über Qualität der Substanzen, denn im Moment ist alles völlig unkontrolliert. Es kann kein Jugendschutz ausgeübt werden, weil die Substanzen auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen nur erhältlich sind. Und für uns bedeutet eigentlich Legalisierung eine Kontrolle der Substanzen, dass solche Drogen zum Beispiel in sogenannten Drogenfachgeschäften, ich sag mal wie Apotheken oder Drogerien, verkauft werden können. Natürlich ist das noch illusorisch, aber wenn man Kontrolle über Drogen ausüben will und den Schwarzmarkt und auch, ich sag mal, Verbrecher und mafiöse Strukturen zurückdrängen will, muss man sich darüber Gedanken machen, den Drogenhandel, sag ich mal, oder den Verkauf und die Herstellung von Drogen in staatliche Hand zu geben. Nichts anderes passiert beim Thema Alkohol und Tabak.
Wie könnte der Schwarzmarkt beseitigt werden? Reicht es aus, dem Schwarzmarkt den Boden zu entziehen? Als Heroin noch legal war, verdiente die Pharmaindustrie statt der Drogendealer.
Das schließt an meine Antwort davor nochmal an, dass natürlich es immer jemanden gibt, der daran verdient. Das finde ich aber auch ganz persönlich gar nicht schlimm. Es ist nur immer die Frage, wer daran auch wie viel verdienen und welche Schäden es gleichzeitig anrichtet. Im Moment verdienen mafiöse Strukturen daran horrende Summen und es macht ganz viele Leute krank, weil sie halt Dinge konsumieren, wo sie halt nicht wissen, was drin ist. Ich glaube, man könnte, wenn es um das Thema Legalisierung geht, auch Steuern auf Drogen erheben, die von Bürgern bezahlt werden, die diese Substanzen konsumieren, und die könnten zum Beispiel für die Prävention eingesetzt werden. Man könnte die Firmen, die das herstellen, mit Steuern und Abgaben belegen. Es wird immer jemand daran Profit machen, aber das finde ich grundsätzlich nicht daran das Problem. Die Frage ist immer, wer daran Profit macht.
Wissen Sie, seit wann es den Begriff Rauschgift gibt und aus welcher politischen Ecke er stammt?
Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich habe im Internet geguckt, ich habe auch nichts gefunden.
Es gab 1971, ist ja das Betäubungsmittelgesetz geschaffen worden. Und damals habe ich zum ersten Mal auch die Begriffe, oder wenn man das zurückverfolgt, Rauschgiftbekämpfungsplan gehört, wo allerdings der Begriff zum ersten Mal, ich sag mal, verwandt worden ist, kann ich so nicht sagen. Keine Ahnung.
Sie sind Referent für Drogen und Menschen in Haft. Was nehmen die Drogenkonsumierenden in den Gefängnissen in Kauf, um sich ihre Räusche verschaffen zu können?
Sie nehmen ganz viel Risiken und Gefahren in Kauf. Wenn man nur inhaftiert zu werden, heißt natürlich nicht für die Leute mit dem Drogenkonsum aufzuhören. Und sie nehmen in Kauf, dass ihre Strafe verlängert wird, wenn sie auffallen. Sie nehmen in Kauf, dass sie es mit Utensilien tun, zum Beispiel Spritzen und Zubehör, was nicht sauber ist, weil es halt nicht zur Verfügung gestellt wird in Haftanstalten. Und es gibt darüber hinaus noch das Thema Sex gegen Geld, also dass man sich natürlich auch in Abhängigkeiten begibt, wenn man im Knast drogenabhängig ist. Also insgesamt eine sehr unerfreuliche Sache und die Risiken in Haft potenzieren sich für Drogenkonsumenten.
Wie ergeht es einem nicht inhaftierten Menschen, der sich gerade in Substitution befindet, wenn er ins Gefängnis kommt?
Es kommt darauf an, wo er ins Gefängnis kommt. Kommt er in Bayern ins Gefängnis? Geht es ihm schlecht, weil hier gibt es keine Substitution in Haft? Es gibt gerade einen ganz aktuellen Fall, den wir auch begleitet haben, eines HIV-infizierten Substituierten hier in Bayern, der dagegen geklagt hat, dass er nicht substituiert wird. Der ist in allen Instanzen in Deutschland abgelehnt worden, die Klage. Jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist der Klage stattgegeben worden und die Bundesregierung wird aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, kommt er in Bayern in Haft, geht es ihm schlecht, weil er kriegt keine Substitution. Kommt er in Nordrhein-Westfalen, in Köln oder in Düsseldorf in Haft, ist die Chance, dass er substituiert wird, viel, viel größer. Allerdings haben wir noch immer das Problem, dass im Strafvollzug die Prävalenz oder die Quote der Menschen, die da behandelt werden im Rahmen der Substitution, ist viel, viel geringer als draußen. Wir haben draußen ungefähr, kann man sagen, dass 50% der Opiatkonsumenten eine Substitution erhalten. In Haft sind es ungefähr 4-5% nur. Und es ist immer noch so, dass die Substitution sich nicht in allen Haftanstalten und vor allen Dingen in allen Bundesländern wirklich durchgesetzt hat.
Wie können Sie den Menschen in den Gefängnissen helfen?
Wir haben die regionalen Aidshilfen vor Ort, haben Berater, die in die Knäste gehen und den Leuten Beratung und Unterstützung geben, ihnen auch dabei helfen, Anträge zu stellen, Haftverkürzungen und so weiter. Also als Ansprechpartner dienen. Wir haben darüber hinaus Broschüren zum Thema, also was sind deine Rechte als Inhaftierter, dass wir den Leuten da auch Unterstützung bieten. Aber letztendlich muss man sagen, ist eigentlich unser Ziel, und das ist auch der Teil unserer politischen Arbeit, dass eigentlich drogengebrauchende Menschen nicht in Haft gehören, nur weil sie Drogen konsumieren. Und viele sitzen in Haft, weil sie Drogen konsumieren und dabei erwischt worden sind, entweder beim Erwerb oder beim Handel. Und ich glaube, das ist da der falsche Platz für Menschen. Das zeigt sich ja auch, dass da in Haft noch niemand clean geworden ist, dauerhaft. Und das ist grundsätzlich ein großes Problem, dass die Menschen eigentlich, dass da der falsche Platz für sie ist.
Der Konsum ist legal, aber der Besitz ist illegal.
Das ist wirklich witzig, weil man kann ja nur konsumieren, wenn man irgendwas vorher besessen hat. Weil ich muss ja irgendwas besitzen, also jetzt irgendeine Substanz wie Cannabis, um sie dann konsumieren zu können. Und deshalb ist es faktisch völlig belanglos, der Passus im Gesetz. Und die Leute werden immer verurteilt, auch wenn sie beim Konsum auffallen, weil sie natürlich auch immer gleichzeitig im Besitz der Substanz sind. Ja.
Bevor die Bürgerinnen und Bürger außer Rand und Band zu geraten drohen, tritt das Kontrollbedürfnis des Staates auf die Bühne der Macht. ist in der Wirtschaft fast alles möglich, maßt sich der Staat in bestimmten Fragen an, seine Schäfchen für unmündig zu erklären. Es geht um Fragen wie Drogengebrauch und Sexualität, zum Beispiel die Pille danach, Abtreibung. Es geht um Beziehungen, zum Beispiel die Homo-Ehe. Wer nicht kontrollierbar ist, ist schlechter beherrschbar. Wovor hat der Staat Angst?
Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich kann mir aber vorstellen, ich glaube, man muss immer, glaube ich, ein bisschen gucken, welche Partei, welcher politischen Couleur man gerade antrifft in seinem Bundesland, auch was das Thema Umgang mit Homosexualität betrifft oder auch die Pille danach. Ich glaube, dass, ich sag mal, extravagante Lebens- und Verhaltensstile, die aus dem Rahmen fallen, wie zum Beispiel nicht heterosexuell sein, sondern schwul zu sein oder lesbisch zu sein, kein Alkohol zu trinken, sondern vielleicht Kokain zu nehmen, dass das in Deutschland, obwohl ich Deutschland eigentlich als recht liberales Land bezeichnen würde, dass das vielen Leuten immer Schwierigkeiten bringt. Und das ist ja heute noch so, wenn man guckt, wie viele schwule Männer oder lesbische Frauen auch in Deutschland stigmatisiert werden, wenn sie offen mit ihrer Sexualität umgehen, dann ist das schon was, was einen immer noch beschämen muss. Ich glaube, Mainstream ist immer sehr angenehm für den Staat und Menschen, die sich aus der Masse hervorheben, auch kritisch sind und ihren eigenen Kopf haben. Ob sie davor unbedingt Angst haben, weiß ich nicht, aber es entspricht nicht, glaube ich, ihren ganz persönlichen Haltung und Moralvorstellungen.
Dieses Interview führen wir auf dem Kongress für Suchtmedizin, der vom 3. bis 5. Juli in München stattfand. Einer der Themenschwerpunkte war Politik und Sucht. Wo brennt's? Wo brennt's denn? Ja. Und wie sieht's um die Löschbereitschaft aus?
Also es brennt an unterschiedlichen Ecken. Wir haben vorhin schon über das Thema Drogentodesfälle gesprochen. Da brennt's sehr doll sogar, insbesondere hier in Bayern. Wenn man nochmal guckt, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, Räumlichkeiten einzurichten, wo drogenkonsumierende Menschen ihre Substanzen unter hygienischen Bedingungen konsumieren können, dass sie das nicht irgendwo in öffentlichen Toiletten oder alleine zu Hause machen müssen. Und das sind die sogenannten Drogenkonsumräume, wo es gleichzeitig auch Hilfsangebote gibt. Das Land Bayern, aber auch andere Bundesländer haben sich bisher verweigert, Rechtsverordnungen zu erlassen, die die Einrichtung solcher Räumlichkeiten ermöglichen. Das hat dazu geführt, dass Bayern die höchste Zahl an Drogentodesfällen hat bundesweit und München und auch Nürnberg Städte sind, die auch was das Thema Drogentodesfälle betrifft, die der traurige Spitzenreiter sind. Hier geht es auch zum Beispiel darum, kann man dafür nochmal werben und einen politischen Willen erkennen, Drogenkonsumräume in Bayern endlich einzusetzen. Das ist ein großes Thema. Es brennt auch beim Thema Hepatitis C, also viele, insbesondere Menschen, die Spritzdrogen gebrauchen, also wie Heroin und Kokain, die man eben auch spritzen kann, sind Hepatitis infiziert. Es gibt neue Therapien, wo man jetzt allerdings abwarten muss, werden die von den Krankenkassen bezahlt, kann tatsächlich die Mehrzahl der HCV-infizierten Drogenkonsumenten in den Genuss einer Behandlung kommen, die ziemlich teuer ist. Und als drittes würde ich sagen, geht es immer noch darum, auch hier beim Kongress das Thema Stigmatisierung anzugehen. Denn wenn man sich den Suchtbereich anguckt, insbesondere die illegalen Süchte, werden nicht nur die stigmatisiert und ausgegrenzt, die Drogen nehmen, sondern auch die, die sie behandeln, also substituierende Ärzte zum Beispiel oder Suchtmediziner, stehen auch vielfach nicht am Rand der Gesellschaft, aber innerhalb ihres Ärztestandes genießen sie leider oftmals nicht so ein großes Maß an Anerkennung wie zum Beispiel Radiologen, Psychologen oder andere Facharztgruppen. Und darum geht es auch, sage ich mal, das Bild von drogengebrauchenden Menschen und die sie behandeln, zu verändern.
Sie selbst sind auf dem Kongress mit einer Posterpräsentation zum Thema Drogenkonsumräume, ein wichtiger Faktor zur Vermeidung von Drogentodesfällen, vertreten. In einer Stadt wie München, die keine Fixerstuben will, mutet das sehr makaber an.
Ja, wir wollen nicht nur mit dem Poster, da steckt ja eine Untersuchung oder eine Befragung und Evaluation dahinter. Wir wollen dafür kämpfen, dass es in Bayern, insbesondere in so Städten wie Augsburg, Nürnberg, München, eben bald Drogenkonsumräume gibt, damit Menschen hier die Möglichkeit haben, hygienisch zu konsumieren. Allerdings sind wir im Moment noch ein Stück davon entfernt, aber es bietet sich auch immer die Möglichkeit, beim Kongress mit politisch Verantwortlichen zu sprechen und Kontakte zu knüpfen und zu gucken, ob es nicht irgendwann doch möglich wird, in Bayern Konsumräume einzurichten. Aber das Thema haben wir gewählt, weil Drogenkonsumräume ein maßgebliches Instrument sind, um Leben von drogengebrauchenden Menschen zu retten. Und das ist unser zentrales Ziel als Deutsche Aidshilfe. Und deshalb haben wir die Untersuchung hier vorgestellt.
Und haben Sie mit politisch Verantwortlichen gesprochen?
Also es sind Mitarbeiter aus dem Bundesgesundheitsministerium hier. Ich habe gerade noch vor unserem Radiointerview hier mit einem Herrn gesprochen, der im Umfeld der neuen Drogenbeauftragten arbeitet, die übrigens aus Bayern kommt. Frau Mortler ist die neue Bundesdrogenbeauftragte. Und in unserem Gespräch ging es eben genau darum, wie kann ich Naloxon-Projekte, also dass Menschen eine Substanz in die Hand bekommen, wo man Überdosen mit bekämpfen kann, die völlig ungefährlich sind, wie kann ich solche Projekte einrichten, wie kann ich Drogengebraucher mit so einer Substanz ausstatten, oder wir haben auch über das Thema Drogenkonsumräume gesprochen.
Und kam da schon eine konkrete Äußerung?
Ich weiß, dass die Damen und Herren, zu denen wir Kontakt haben, sich durchaus bemühen. Das Problem ist allerdings, hier muss man tatsächlich sagen, dass der Bund hat seine Arbeit da getan, hat ein Gesetz erlassen, dass sowas möglich ist, und die Länder sind gefordert, jetzt entsprechende Rechtsverordnungen zu erlassen, was sie bisher noch nicht getan haben. Es gibt nur in 6 von 16 Bundesländern Drogenkonsumräume.
Wie stellen Sie sich eine liberalere Drogenpolitik vor?
Eine liberalere Drogenpolitik würde ich in erster Linie nicht an Angeboten festmachen, sondern ich würde es ganz allgemein am Umgang und an der Bewertung von Drogenkonsum festmachen. Ich glaube, ein ganz guter Marker ist, wie die Gesellschaft mit ihren Süchtigen, sag ich mal in Anführungszeichen, denn umgeht. Sind sie Teil der Gesellschaft oder stehen sie außerhalb der Gesellschaft, also haben sie soziale, kulturelle Teilhabe oder eben nicht? Und wenn man in Deutschland guckt, stehen sie vielfach am Rand der Gesellschaft, also dass das gesellschaftliche Bild von Drogenkonsum sehr negativ geprägt ist, obwohl viele Süchte in ihren eigenen Familien haben. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Politik, auch in der Bevölkerung Sucht und Drogenkonsum zu erklären und da sukzessive für eine andere Haltung und für eine andere Einstellung zu sorgen, die eben drogengebrauchende Menschen Teil der Gesellschaft werden lässt.
Sollte das Endziel eine drogenfreie Gesellschaft mit totaler Abstinenz sein?
Das wäre ganz gruselig, also für mich zumindest. Man stelle sich vor, es gäbe keine psychoaktiven Substanzen mehr, mit denen wir uns berauschen könnten. Also es gäbe auch keinen Alkohol mehr, auch kein Nikotin, was ja auch in gewisser Weise berauscht, in anderer Weise. Ich glaube, die drogenfreie Gesellschaft ist illusorisch und nicht machbar, und ich finde sie auch nicht wünschenswert.